Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Hoff. Hallo Walter.
Guten Tag, Martin.
Ich freue mich, dass wir wieder hier sind.
Ja, freue mich auch, dass wir wieder hier sind. Es war eine ziemlich hektische Woche, doch der Herr meinte es gut mit uns.
Man schafft es keine Woche. Ach was, keine Minute ohne ihn. Ich sagte dir vorhin erst, wenn die Leute nur wüssten, was hier manchmal hinter den Kulissen abläuft, dann würde ihnen, so wie auch uns, der Mund offen stehen bleiben wegen der Dinge, die Gott für uns tut.
Ich verstehe auch nicht, wie das oft zugeht.
Lass uns ihm einfach danken und um Segen bitten. Unser himmlischer Vater, wir sind so dankbar für alles, was du für uns tust und wie du diese Gespräche zusammenstellst. Hab Dank dafür. Bitte führe uns auch mit deinem Heiligen Geist durch diese Folge, denn allein können wir das nicht. In Jesu Namen, Amen.
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 Martin, die Überschriften werden immer länger. Warum schreiben wir nicht gleich einen Aufsatz?
Ja, sogar bei den Überschriften ist es so. Erst ist sie nur ganz kurz und kurz bevor wir anfangen, taucht schwupps etwas ganz anderes auf dem Bildschirm auf.
Ja, alles ändert sich. Sie ist eine Behausung der Dämonen geworden. Das ist natürlich ein Verweis zur Offenbarung, Kapitel 18, wo es um Babylon geht. Sie ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel.
Ja.
Das bedeutet natürlich, dass sie voll böser Geister ist. Und wir müssen uns doch fragen, wie das geschah. Wie ging das vor sich? Dann werden wir heute auch über das Papsttum sprechen. Martin, langweilt dich dieses Thema nicht mittlerweile?
Wie ich früher schon sagte, wir sollten uns daran gewöhnen, denn das wird bis zum Schluss nicht aufhören. Wir werden noch eine Weile darüber sprechen müssen.
Man kann es nicht einfach beiseite tun. Die Geschichte hat zwei Seiten. Leider steht es nun einmal an der Spitze einer Seite.
So ist es. Wir haben nun einmal die drei Engelsbotschaft und es steht in jeder von ihnen. Man kann es nicht herausnehmen.
Da kann man ihn nicht einfach loswerden. Der Papst spricht also wieder gegen den Fundamentalismus, gegen religiösen Fundamentalismus ganz allgemein. Nicht nur im christlichen Kontext, sondern in einem universell religiösen Kontext. Und dann hat er ein Problem damit, dass Leute bekehrt werden. Evangelisierung ist für ihn ein großes Problem. Nun sagt das Evangelium aber, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Der Herr sagt, geht hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Der Papst scheint damit ein ernstes Problem zu haben.
Das wiederum schafft ein Problem, weil man damit im Grunde Jesus beiseite schiebt.
Damit wird auch ein Gebot geschaffen, das im Widerspruch zu Gottes Gebot steht. Erinnerst du dich, dass das auch schon zur Zeit Jesu passierte, als die Pharisäer und Prälaten den Jüngern sagten, ihr werdet nicht in diesem Namen verkündigen?
Ja, ganz genau.
Wie kann nun das Haupt einer sogenannten Christlichen, lass es uns getrost so nennen, weil sie nicht wirklich an das versöhnte Opfer glauben, einer sogenannten christlichen Organisation seine Hauptfigur auslassen?
Also, sie können das nur unter einer Bedingung tun, nämlich wenn sie nicht die wahre Kirche sind. Damals, als die Pharisäer sagten, es ist euch nicht erlaubt, in diesem Namen zu verkündigen.
Nein, ihr dürft nicht in diesem Namen verkündigen.
Sie verwarfen sich damit als die wahre Kirche Gottes.
Ja, die Jünger wurden von ihnen eingesperrt und am nächsten Tag waren sie wieder zurück im Tempel und predigten. Was war geschehen? Dieser Kampf wird nicht aufhören und wir werden uns daran gewöhnen müssen. Unglücklicherweise werden auch sie sich daran gewöhnen müssen.
Schau, die Sache ist nämlich die, wenn man diese, wie soll ich es nennen, diese eine Weltreligion haben möchte, nein, eher ein weltweit gleiches Verständnis von Religion, dann müssen sie Jesus loswerden.
Ja, das müssen sie.
Deswegen kann man dann nicht evangelisieren.
War es nicht schon immer ein Stein des Anstoßes? Und ist er das nicht noch immer, ein Stein des Anstoßes? Also dieser Vers, keiner kommt zum Vater, denn durch mich, ist für diese Leute so ein Problem. Gehen wir einmal zu ein paar Bibelversen, um uns einzustimmen. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Irgendwie muss er es auf die Reihe kriegen, Finsternis zu Licht zu machen und Licht zu Finsternis. Wie machst du das? Christus ist doch das Licht. Entfernst du ihn, hast du Finsternis.
So ist es.
So wird Satan in einen Engel des Lichts verwandelt, denn er macht Finsternis zu Licht und entfernt das Licht, sodass seine eigene Finsternis zum einzigen Licht wird, das noch übrig bleibt.
Das ist schon erstaunlich. Und wenn man das auf das bezieht, was wir früher zu den zwei Gesetzestafeln sagten, dass in dieser Vision von Ellen White die erste Tafel heller schien,
ja, sie war heller.
Jetzt möchte er nicht, dass du missionierst, evangelisierst. Doch evangelisieren ohne das Licht, Jesus, ist das, worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Ihre Doktrin ist sehr sozial orientiert. Wir hatten das schon gesehen, man muss Essen ausgeben und all das tun. Aber das Licht fehlt dabei.
Ja, es gibt zwei Gesetzestafeln. Wir schweifen jetzt wieder vom Thema ab. Merkst du es? Du sollst nicht vom Thema abschweifen. Aber lass uns nur für ein paar Sekunden weiter abschweifen. Die erste Tafel befasst sich mit Gott. Die zweite mit deiner Beziehung zu den Menschen. Richtig? Er verändert schon Dinge auf der zweiten. So entfernte er zum Beispiel die Verheißungen. Denn man kann Gott nichts verheißen lassen, wenn er selbst der neue Gott ist, der verheißt. Dann veränderte er ein paar Formulierungen, sodass dir nichts gehört und ihm alles gehört. Das ist ein großer Reset, der steckt schon in seinen 10 Geboten. Ihm gehört alles und dir gehört nichts. Also bist du besser still und glücklich. Aber das erste Gebot ist sehr genau in Bezug auf die Gottheit, mit der wir es hier zu tun haben. Nämlich der Gott, der Kinder Israels aus Ägypten befreite. Dieser Hinweis ist bei Satans Version der Geboten verschwunden. Das zweite Gebot über Götzenanbetung muss verschwinden, denn alles, was er tut, ist Götzenanbetung. Im dritten Gebot geht es um Gotteslästerung, nicht wahr? Das ist nicht länger das dritte Gebot, sondern sein zweites. Ich weiß ja nicht, ob man heute ins Jesuitentheater gehen kann, ohne einen Film zu sehen, ob jetzt mit oder ohne Altersfreigabe, irgendeinen x-beliebigen, ob jetzt für 5- oder 10-Jährige, man wird darin Gotteslästerung finden.
Stimmt.
Für mich ist das das Allerschlimmste. So etwas packe ich überhaupt nicht. Aber sie stellen sicher, dass Gott gelästert wird. Und die Jesuiten mischen beim Jesuitentheater von Hollywood mit. Wir wissen, dass das okkult ist, denn aus Hollywood, zu Deutsch Stechpalmenholz, ist der Zauberstab der Hexen. Das wollen wir aber nicht weiter vertiefen. Und dann erst das vierte Gebot. Er verdirbt die ganze erste Gesetzestafel. Dabei denkt er, dass es in Ordnung ist. Und die ganze Welt sagt, wie wunderbar. Wir wollen ihm gehorchen. Es ist schrecklich.
Ein Gedanke dazu. So wie Jesus sind auch die Gebote Licht.
Natürlich sind sie Licht.
Wenn du nun ohne Jesus und ohne die Gebote evangelisierst, gibt es kein Licht.
Das ist völlige Finsternis. Jesus erzählte ja in Matthäus 12, Abvers 43, die Geschichte von der Rückkehr des unreinen Geistes. Nachdem das Haus gereinigt ist, er spricht hier natürlich über eine Einzelperson. Aber man kann es auch auf die Kirche beziehen. Denn in der Bibel ist sie auch ein Haus. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Anders gesagt, hat diese Person die Wahrheit angenommen und den ganzen Müll hinausgeworfen. Das Haus war schön und sauber. Jetzt muss es hiermit gefüllt werden.
Ganz genau.
Aber wenn man das vernachlässigt,
ist es immer noch leer.
Ja, dann ist es leer. Es ist zwar hübsch und sauber, aber darin befindet sich noch nichts. Es ist immer noch ein leeres Haus. Bei unseren heutigen Gesetzen zum Besetzen von leeren Häusern zieht ganz schnell jemand ein, wenn ein Haus leer ist. Der böse Geist kommt zurück. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Er spricht also nicht über eine Einzelperson, sondern über eine ganze Generation. Er spricht über ein ganzes System. Wir sprechen hier über die Endzeit. Noch etwas trifft zu. Wenn jemand die Wahrheit hat und sich von der Wahrheit abwendet, so kommen 7 Dämonen zurück, die schlimmer als der erste sind. Und sie treiben es schlimmer als je zuvor. Wir müssen uns doch nur Menschen ansehen, die die Wahrheit kannten und kennen und heute in der Rockszene der Welt sind, die öffentlich Fledermäusen den Kopf abbeißen und dergleichen. Da ist doch diese Aussage nur allzu wahr.
So ist es.
Eine entsetzliche Sache. Wenn das im religiösen Bereich geschieht, wenn das einer Kirche passiert, ist es 7-mal schlimmer als der Zustand zuvor, als sie die Wahrheit noch nicht kannten.
7 times worse than when it was, than what it was before. Before it didn't know what the truth was, then it.
Als sie die Wahrheit erkannten, reinigte Gott das ganze Haus und entfernte all den Müll. Doch sie füllten es nicht mit guten Dingen. 7-mal schlimmer. Da befinden wir uns jetzt.
Ja, um es unverblümt zu sagen, sprechen wir von den protestantischen Kirchen.
Ja, wir sprechen von den protestantischen Kirchen. Das Haus des Katholizismus wurde nie gereinigt.
Nein, es waren die Protestanten, die mit der Reformation eine Reinigung erlebten, aber jetzt wurden sie...
Zu einer Behausung der Dämonen. Sie wurden zu einer Behausung der Dämonen. Sehen wir uns nun an, was in der Welt so vor sich geht. Zuerst gibt es ein bisschen Geschichte. Das war 2019, als der Papst die Missionierung kritisierte. Du bist kein Jünger Jesu, wenn du versuchst, einen Ungläubigen zu missionieren. Was für eine lächerliche Aussage. Ich habe noch nie etwas Jämmerlicheres gehört.
Das stimmt und es ist schrecklich. Das zeigt dir doch, dass alles, was sie sagen und was in ihrem Katechismus steht, über der Bibel stehen muss, denn das findet sich nicht in der Bibel.
Das disqualifiziert ihn automatisch als religiösen Führer, denn das geht gegen ein ganz bestimmtes Gebot von Jesus Christus. Niemals sollst du das Evangelium, lass uns hier einfach innehalten, was ist denn das Evangelium?
Die gute Nachricht.
Die gute Nachricht von der Erlösung in Jesus Christus. Stimmt's? Durch Missionierung bringen. Das heißt, Bekehrung darf nicht dein Ziel sein. Doch Jesus sagt, verkündige das Evangelium, füllt das Haus. Aber Franziskus sagt das Gegenteil. Wenn jemand sagt, er sei ein Jünger und ihr mit Missionierung kommt, sind das keine Jünger Jesu. Wenn mir ein Ungläubiger gegenübersteht, ist das Letzte, was ich tun darf, zu versuchen, ihn zu überzeugen. Niemals. In einem gewissen Sinn hat er sogar recht, weil man selbst nie jemanden überzeugen kann. Der Heilige Geist muss das Werk des Überzeugens tun. Aber du musst die Information weitergeben.
Siehst du, wie es wieder einmal eine ganz feine Linie ist? Denn wieder findet sich etwas Wahrheit darin. Denn es gibt ja dieses geflügelte Wort, dass wir das Evangelium predigen müssen und falls nötig dafür auch Worte verwenden.
Ja.
Es liegt auf der Hand, dass ein Handeln zeigen muss, wer du bist. Aber so wie er das sagt, geht das weit über diese Linie hinaus. Denn jetzt darfst du tatsächlich gar nichts sagen.
Dir ist nicht erlaubt, irgendetwas zu sagen. Das ist genauso wie bei den Pharisäern. Ihr werdet nicht mehr in diesem Namen verkündigen. Das Letzte, was ich tun muss, ist reden, sagte Franziskus. Was ist Predigen? Einfach mit geschlossenem Mund dastehen? Richtig? Stattdessen betonte er, ich muss gemäß meinem Glauben leben. Und das wird mein Zeugnis sein, um die Neugier der anderen zu wecken, die fragen, aber warum macht er das? Und ja, dann kann ich reden. Nun, ich frage, warum machst du das alles? Warum werden all diese Kinder ausgegraben, die in der Kirche missbraucht wurden? Ist das ein gutes Zeugnis?
Nein.
Lass uns das nicht weiter verfolgen. Wir dürfen nicht die Wut kriegen, sondern ruhig und gefasst sein.
Aber was du da sagst, stimmt schon. Zuallererst praktizieren sie nicht das, was er verkündet.
Nein.
Wie du schon sagtest, es ist unfassbar, wie clever sie formulieren können.
Nun, schau dir doch die Fotos von den Päpsten an, wie sie mit der Zigarette dastehen. Oder die Kardinäle, was sie trinken und Partys machen. Ist das ein gutes Beispiel für das Christentum?
Was du auch in deinen Vorträgen, Food for Thought, gezeigt hast. Wem gehören die Brauereien? Wem gehören die Tabakfelder?
Und wem gehört die Welt der Drogen? Ihnen. Wir sind nicht in der Zeit der Kreuzzüge, sagte er. Entweder die Taufe oder das Schwert. So etwas geschah in der Geschichte. Man tut das mit uns Christen auch in anderen Teilen. Man macht das auch jetzt. Aber was wir taten, ist beschämend. Denn es ist eine Geschichte einer erzwungenen Bekehrung, wobei die Würde eines Menschen nicht geachtet wird. Nun, da hat er recht. Man kann niemanden zwingen, es anzunehmen. Aber zu verhindern, dass gepredigt wird, das ist teuflisch.
Aber er macht noch etwas anderes. Wenn du jemanden etwas sagst oder predigst, dann ist das tatsächlich auch ein Erzwingen. Wieder einmal wird er der feinen Trennlinie nicht gerecht.
Nun, Martin, du warst ja draußen in der Welt. Du hast als DJ gespielt und hast alles Mögliche gemacht. Wenn du jemanden mit seinem wunderbaren Benehmen gesehen hast, hast du dich entschlossen, wow, ich gebe jetzt das DJ-Sein auf. Ich gebe jetzt all diese Dinge auf und werde ab jetzt ein Christ sein. Ist das bei dir so passiert?
Nein, ganz und gar nicht.
Oh, hat jemand gepredigt?
Ja.
Oh, das tut mir jetzt leid.
Ja.
Gemäß dem Papst muss ich mich dafür entschuldigen.
Ja, und er musste auch sehr laut sprechen.
Lass uns sogar noch ein Jahr weiter zurückgehen. Das stammt vom Catholic News Agency. Missionierung im Gegensatz zur Evangelisation. Aber heute wird Missionierung schon fast überall als finstere Machenschaft angesehen, wenn es religiöse Überzeugungen betrifft. Bei verschiedenen Anlässen verdammte Papst Franziskus Missionierung scharf. Er sagte, es ist nicht rechtens, dass du versuchst, sie von deinem Glauben zu überzeugen. Missionierung ist das stärkste Gift gegen den Weg der Ökumene. Damit hat er absolut recht.
Ganz genau. Da liegt der Hund begraben.
Er hat es genau getroffen. Wenn man Ökumene haben will, darf es nicht erlaubt sein, den Namen Jesu zu benutzen. Denn er ist ein Problem.
Er ist ein Problem. Man kann keine Ökumene bekommen, wenn er ein Teil dieser Mixtur ist.
Okay. Und du darfst keine Lehre verkündigen, denn sobald du Lehren verkündigst, hast du Krieg. Okay, das ist Ihr Problem, Herr Papst. Sie wollen auf dem ökumenischen Weg wandeln und bei dem die Wahrheit mit dem Irrtum kompromittiert wird. Sie wollen mit Engeln und Teufeln am gleichen Tisch sitzen. Sorry, aber das funktioniert nicht. Ebenso sagte der Papst, an sich ist deshalb Missionierung unter Christen eine schwerwiegende Sünde. Ich denke, nein. Ich sage lieber nicht, was ich denke. Aber wenn ich etwas sagen müsste, nun, dann ist das eine Form von Demenz.
Nun, er sagt da genau das, was er sagen möchte. Denn wenn Leute das annehmen, wird uns das in eine völlig falsche Richtung treiben. Ich denke, das Problem besteht darin, dass viele Leute, sogar christliche Denominationen, damit übereinstimmen.
Ja, nun, es ist entweder Demenz oder dämonisch, was er da sagt.
Ich denke, es ist dämonisch.
Es gibt dabei keine andere Wahl. Er sagte auch, die Kirche ist keine Fußballmannschaft, die herumgeht und nach Fans sucht. Okay. Die deutlichen Worte von Papst Franziskus richteten sich an die moderne Bedeutung von Missionierung. Diese Bedeutung umfasst das Anwenden von Druck in jeglicher Form, um jemanden zu bekehren, ob nun moralisch, politisch oder wirtschaftlich. Dem stimme ich zu. Man braucht keinen Druck anwenden. Genau genommen darf man keinen Druck anwenden. Aber predigen muss man schon.
Ganz genau. Man kann nicht schweigen. Und der wichtigste Charakter muss auch da sein. Wenn Jesus nicht im Zentrum steht, wie bekehrt man dann? Zu wem bekehrt man sie?
Okay. Hatte Petrus oder die anderen Jünger den Geist Gottes?
Ja.
Wurden sie dafür ins Gefängnis geworfen? Wurden sie links und rechts an Soldaten gekettet, um sie daran zu hindern, in diesem Namen zu predigen? Wurden sie geschlagen, weil sie in diesem Namen verkündigten?
Ja.
Hörten sie auf zu sprechen, weil man sie so behandelte?
Nein.
Sorry, Herr Papst, aber da sind Sie an der falschen Adresse. Da müssen Sie sich schon jemand anderen suchen.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne.
2021. Der Papst warnt vor Verkündigern, die online Zwietracht sehen. Jetzt sitzen wir in der Patsche.
We're in trouble.
Jetzt stecken wir in großen Schwierigkeiten. Besonders deshalb, weil er sagte, dass Christen nicht andere Christen missionieren dürften.
Okay. Bei seiner Generalaudienz am Mittwoch warnte Papst Franziskus vor Verkündigern, die online Zwietracht und Misstrauen sehen. Weißt du was, Martin? Ich glaube nicht, dass wir Misstrauen sehen. Wir legen die Fakten auf den Tisch. Und hoffentlich werden Menschen infolgedessen dem System misstrauen.
So ist es.
Es herrscht kein Mangel an Predigern, die besonders durch die neuen Kommunikationswege Gemeinschaften stören können. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Anders gesagt, kam Jesus, um Gemeinschaften zu stören. Sie präsentieren sich in erster Linie nicht, um das Evangelium Gottes zu verkündigen, der den Menschen im gekreuzigten und auferstandenen Jesu liebt, sondern um als wahre Hüter der Wahrheit darauf zu bestehen, wie ein Christ zu sein hat, sagte der Papst am 23. Juni. Ich möchte es dem Mann im weißen Gewand, das natürlich sein eigenes ist, nochmals sagen, wenn man das Wort Gottes predigt, sagt man den Menschen, was richtig ist. Und
stimmt.
Wenn man sein Leben nicht dementsprechend führen möchte, mag man zwar ein weißes Gewand tragen, aber darunter trägt man das schwarze Gewand eines Jesuiten. Und sie bekräftigen sehr nachdrücklich, dass das wahre Christentum dasjenige ist, dem sie selbst anhängen und oft mit bestimmter Form der Vergangenheit identifiziert wird. Nimmt ihr hier Bezug auf die Reformation?
Ich denke schon.
Ich denke, er bezieht sich darauf.
Ich denke, dass die Hüter der Wahrheit, auf die er sich bezieht, die Bibel darstellt. Die Wahrheit, von der wir sagen, sola scriptura.
Ja. Und dass die Lösung für die heutigen Krisen darin liegt, zurückzugehen, damit man nicht den unverfälschten Glauben verliert. Ja, Herr Papst, genau darum geht es. Gehen Sie zurück zur biblischen Wahrheit. Sonst müssen Sie mit den Konsequenzen rechnen. Und zwar nicht von mir oder von ihm, sondern von Gott selbst. Papst Franziskus sagte, dass diese neuen Prediger an ihrer rigiden Starrheit erkannt werden können, die im Kontrast zur Verkündigung des Evangeliums steht, das uns frei macht und freudig stimmt. Martin, wir haben kürzlich eine Predigt über Freiheit und über Knechtschaft aufgenommen. In dieser Predigt zeigte ich, dass das Wort Sklave, Englisch Slave, in der King James Bibel nur mit Babylon, aber nicht mit Gottes Volk in Zusammenhang gebracht wird.
In the Bible, in the King James, is associated only with Babylon,
yes,
and not with God's people.
Was diese rigide Starrheit betrifft, von der er spricht, wird den Adventisten nicht rigide Starrheit vorgeworfen, weil wir die Gebote Gottes halten?
Aber so heißt es doch. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ich möchte seine Gebote nicht. Lass uns mich das ganz deutlich sagen. Ich war römisch-katholisch. Ich war ein Atheist. Und zwar, weil ich ein Katholik war. Ergibt das einen Sinn, Martin?
Ja, das macht es tatsächlich, denn es ist ein Teil von Babylon.
Stimmt. Ich wurde zum Atheist, weil ich ein Katholik war. Das könnten die Leute jetzt nehmen, wie sie wollen. Dann wurde ich wieder Katholik, obwohl ich noch Atheist war. Ergibt das denn überhaupt irgendeinen Sinn? Auf meines Vaters Seite sind alle katholisch. Hasse ich jetzt jeden auf der Seite meines Vaters, einschließlich meines Vaters selbst?
Auf keinen Fall. Ich denke, du hast niemanden.
Keinesfalls. Sorge ich mich um sie? Möchte ich, dass sie einmal im Himmelreich sind? Natürlich möchte ich unbedingt, dass sie einmal in Gottes Reich sind. Verdamme ich sie, weil sie die Wahrheit nicht kennen?
Nein.
Versuche ich denn, ihnen die Wahrheit zu bringen?
Ja.
Unbedingt. Wenn jemand den Weg zur nächstgelegenen Stadt finden will und es keine Schilder gibt, die den Weg weisen, befindet man sich doch in Schwierigkeiten, richtig? Was, wenn jemand nach dem Weg zum Himmel fragt? Dann weise ihm den Weg. Und wenn du siehst, dass jemand auf die Hölle zusteuert, dann sag ihm doch bitte, entschuldige, aber es gibt einen besseren Weg, hier, zum himmlischen Stadt. Die Pilgerreise von Bunyan. Ich habe also gar nichts gegen Katholiken. Meine halbe Familie besteht aus Katholiken. Die andere Hälfte ist protestantisch. Wobei die Protestanten sturer sind als die Katholiken. Zufälligerweise ist das nun einmal so. Leider muss ich bei beiden missionieren.
So, unfortunately, I have to proselytize both sides.
Exactly. Genau. Wir können nicht einfach stumm bleiben.
Verachte ich jetzt den protestantischen Zweig meiner Familie? Nein. Möchte ich, dass auch Sie im Himmelreich sind? Ja.
Ja.
Kannst du dieses Reich auf einer Leiter von Lügen erreichen?
Nein, leider nicht.
Unfortunately, no.
Nein. Nur eine Leiter funktioniert, nämlich Jakobs Leiter. Und die steht für Christus. Leider kann ich mich nicht an das halten, was er sagt, denn das wäre gegen Gottes Gebot. Er stellt auch fest, dass die neuen Prediger nicht wissen, was Demut ist. Sie wissen nicht, was Brüderlichkeit ist. Für ihn bedeutet Brüderlichkeit Ökumene, wobei das sehr breit gefasst ist, wie wir jetzt in Kasachstan sehen konnten.
Ja, nimm Jesus raus.
Lass Jesus weg und nimm jeden an. Es ist ein Riesenunterschied, ob man die Menschen annimmt und jeden als Nächstes anerkennt oder deren Irrtümer anerkennt und diese Irrtümer zur Wahrheit macht.
And accepting the error that they believe in and making that truth.
Das ist eine schreckliche Situation. Anders gesagt, hasst er seinen Nächsten so sehr. Lass mich seine Worte umdrehen. Er hasst seinen Nächsten so sehr, dass er glücklich damit ist, diesen für immer und ewig in seinem Irrtum zu belassen, der nirgendwo hinführt.
Das ist eine völlige Umkehrung. Denn das, was er sagt, wird sie ins Verderben führen.
Lass uns eine weitere Aussage aus der Zeitschrift America betrachten. Papst Franziskus sagt, religiöser Fundamentalist ist eine Plage. Martin, es ist eine ansteckende Krankheit. Der interreligiöse Dialog ist ein wichtiger Weg, um fundamentalistischen Gruppen sowie dem ungerechten Vorwurf, dass Religionen Zwietracht und Trennung sehen, etwas entgegenzusetzen, sagte Papst Franziskus. Entschuldigung, aber was sagte Jesus nochmal? Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern
Trennung, Entzweiung.
Jesus war der allerpolarisierendste Mensch, den es je gab. Die Person, die mehr als jeder andere entzweite, war Jesus Christus. Aber er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das ist entzweiend. Das hat der Papst erkannt. Leider geht sein Krieg nicht gegen die Fundamentalisten, die jedes Wort hierhin glauben, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von
jedem Wort.
Von manchen Wörtern?
Nein. Aber so sehen sie
okay.
es.
Wie viele Worte wurden aus den neuen Übersetzungen entfernt?
Hunderte.
Tausende.
Ja.
Tausende. Wir sehen, wie hier unterschiedliche Denkweisen massiv aufeinanderprallen. Wir müssen uns vor fundamentalistischen Gruppen hüten. Die gibt es in jeder Religion. In Argentinien gibt es auch so fundamentalistische Ecken. Fundamentalismus ist eine Plage und alle Religionen haben ihren fundamentalistischen Abklatsch, sagte er. Um die Gefahren des Fundamentalismus zu sehen, müssen Christen auch ihre eigene Geschichte überdenken, einschließlich des Dreißigjährigen Krieges, der 1618 als Konflikt zwischen katholischen und protestantischen Staaten begann und das Massaker der Bartholomäusnacht im Jahr 1572.
And the St. Bartholomew Day Massacre of 1572. Isn't it interesting how he...
Ist es nicht interessant, wie er die Geschichte dieser Kirche unter den Teppich kehrt?
Nun weißt du, nach seiner Definition ist die katholische Kirche viel fundamentalistischer als die Protestanten, die er anspricht.
Ja, sie waren Mörder, sie brachten Millionen um. Und er kehrt es unter den Teppich, als ob es gar nicht existiert hätte. Weißt du was? Dem Himmel sei Dank für Schweden. Denn die Schweden griffen im Dreißigjährigen Krieg ein und halfen Deutschland, der Tyrannei Roms Einhalt zu gebieten. Er hat das übertüncht, sie wieder in die Ökumene hineingezogen. Die Kinder sind zur Mutterhure zurückgekehrt. Und er denkt, nun vergessen wir Jesus einfach, wir vergessen auch den Krieg, der sich aufs Wort gründet. Und wir werden einfach Brüderlichkeit im Irrtum haben.
Ja, schau dir nur die Wortverdreherei an, wie Worten jedes Mal eine neue Bedeutung verpasst wird. Missionierung und auch Fundamentalismus haben eine neue Bedeutung erhalten. Aber das sagt er nicht. Er sagt nicht, dass sie eine neue Bedeutung haben. Er verwendet einfach die Worte und sagt, das sollte so nicht passieren.
Ich befürchte, dass der Kampf zwischen Gut und Böse bis zur letzten Posaune anhält. So ein bisschen Geschichte sollte uns erschauern lassen, sagte der Papst. Jeder, den das innerlich nicht erschreckt, sollte sich selbst fragen, warum. Es ist wichtig, dass wir als Gläubige zeigen, dass wir für die menschliche Gesellschaft ein Friedensfaktor sind, und indem wir das tun, werden wir jenen antworten, die Religionen ungerechterweise beschuldigen, Hass zu entfachen und Gewalt zu verursachen, sagte der Papst. Weißt du was? Ich bin so froh darüber, dass er allen Religionen auf der Welt Frieden bringt. Denn wenn sie Frieden sagen, werden sie vernichtet werden, weil sie erneut den Eckstein zurückgewiesen haben. Deswegen war es auch sehr passend, dass dieses letzte Treffen zur Brüderlichkeit des Papstes in Kasachstan stattfand. Und zwar an einem Ort, den sie den Palast des Friedens und der Versöhnung nennen. Martin, stehen wir schon direkt an der Tür zur Ewigkeit?
Martin, are we at the very doors of eternity?
Weißt du was? Sieh dir das hier in Kasachstan an. Sie sind sehr eifrig dabei, solche Bauten mit Moschee, Kirche und
Synagoge?
Ja, diese abrahamitischen Glaubenszentren, doch nicht nur in Dubai, sondern auch in anderen Teilen der Welt zu errichten. All dieses Frieden und Sicherheit kommt jetzt gerade zusammen.
Ja, all das kommt zusammen. Sehen wir uns doch an, wie das aussieht.
Der Palast des Friedens und der Versöhnung, der auch als Pyramide des Friedens und der Einheit übersetzt wird, ist 62 Meter hoch und befindet sich in der Hauptstadt Kasachstans Nur-Sultan. Sie dient als nationales spirituelles Zentrum ohne Denomination und als Veranstaltungsort. Papst Franziskus' Botschaft an die religiösen Führer lautete, dass Religion kein Problem ist, sondern Teil der Lösung. Er sagte auch, dass wir uns kümmern müssen, um die Krisen der Welt zu besiegen. Solange Ungerechtigkeit und Ungleichheit sich weiter ausbreiten, wird es kein Ende von Viren geben, betont er, die sogar schlimmer als Covid-19 sein könnten. Er sagte, Gott ist Friede. Er sagte, jedes menschliche Wesen ist heilig. Aber jeden Tag werden Kinder, auch Ungeborene, Migranten und Ältere beiseite geschoben. Der Grund dafür ist Gleichgültigkeit.
Nun Martin, die Architektur sagt doch schon alles, oder? Es ist okkult genug geworden, um eine Behausung unter Dämonen zu werden.
Ja, weil sich darin auch viele Sonnensymbole finden lassen.
Ja, das ist völlig okkult. Lass uns einen Blick darauf werfen, was dort in Kasachstan passierte. Ich denke, dass das sehr wichtig ist. Führer der Weltreligionen nehmen das Dokument zur Brüderlichkeit aller Menschen an. Heute nahmen die Führer der Weltreligionen das Dokument zur Brüderlichkeit aller Menschen an, das von seiner Eminenz, dem Großimam von Al-Azhar und Vorsitzenden des muslimischen Ältestenrates Dr. Ahmed El-Tayeb und seiner Heiligkeit Papst Franziskus der katholischen Kirche in Abu Dhabi 2019 unterzeichnet wurde. Als es damals 2019 auftauchte, brauchte es noch bis 2022, bis es schließlich angenommen wurde und sie alle das Dokument unterzeichneten. Lass uns nur eines nochmals klarstellen. Wer verfasst das Dokument?
Papst Franziskus.
Wer ist also der geistige Führer, der den Weg vorgibt?
Na, er.
Papst Franziskus. Was sagt die Bibel? Wer wird die Welt an den Punkt bringen, an dem Friede, Friede gesagt wird, was in anderen Worten schnelle Vernichtung bedeutet?
Genau dieses römisch-katholische System.
Das römisch-katholische System. Dies geschah beim 7. Kongress. Denkst du, dass sie hier Numerologie betreiben?
Ich denke schon.
Von internationalen Führern und traditionellen Religionen, der am Donnerstag zu Ende ging. Die Abschlusserklärung des Kongresses, an dem über 108 religiöse und internationale Führer teilnahmen, unterstrich die historische Bedeutung des Dokumentes der Brüderlichkeit aller Menschen und betonte, dass es dazu beiträgt, Frieden, Dialog und gegenseitigen Respekt unter den Menschen zu fördern. Martin, mir fehlen fast die Worte. Irgendwie bin ich froh, dass das gerade passiert.
Ich sitze hier und mir geht es genauso. Und warum das? Denn es zeigt dir, wie nah wir schon am Ende sind.
Lass uns einen Blick in die Astana Times werfen. Erklärung des 7. Kongresses der Weltreligionen und der traditionellen Religionen. Wir, die Teilnehmer am 7. Kongress, geistliche Führer der Weltreligionen und traditionellen Religionen, Politiker und Leiter internationaler Organisationen. Umfassen das nicht alle Bereiche?
Hat man hier nicht die ganze Welt, wie sie dem Tier hinterher staunt?
Auf jeden Fall, denn sie alle liebäugeln mit seinem Dokument.
Die Könige der Welt, die Kaufleute, die religiösen Führer.
Wir anerkennen die Wichtigkeit, sich mit den globalen Herausforderungen unserer Welt nach der Pandemie auseinanderzusetzen. Hier hat man das Thema des Reset, einschließlich Klimawandel, Armut, organisiertes Verbrechen, Terrorismus und Drogen. Wenn jede Nation ihre Rüstungsausgaben nur um 10% kürzen würde, Martin, wäre der Hunger in der ganzen Welt völlig beseitigt. Sie könnten 90% ihrer Rüstungsausgaben behalten. Nur 10%. Und dann etwas, was man verurteilt. Extremismus, Radikalismus und Terrorismus. Es ist interessant, dass er Missionierung in die gleiche Kategorie wie Terrorismus packt.
Stimmt. Und Terrorismus erhielt seine wahre Bedeutung erst mit dem 11. September, was ja auch Verbindung zu Religion hat.
Ja. Die zu religiöser Verfolgung und der Gefährdung von Leben und menschlicher Würde führen. Ich möchte niemanden verfolgen. Jeder kann glauben, was er will. Sie können an stumme Götzen glauben, die weder hören noch sehen oder sprechen können. Das ist ihre Sache. Aber wenn es doch eine Alternative gibt, sollte ich Ihnen da nicht davon erzählen?
Ich denke, dass wir wirklich kein Problem damit haben, dass Menschen eine Wahl treffen.
Nein.
Aber sie müssen bereit sein, die Konsequenzen ihrer Entscheidung zu akzeptieren.
Ja, und damit man überhaupt eine Wahl treffen kann, braucht es Informationen. Und genau das machen wir. Wir liefern Fakten, aufgrund derer Menschen eine Entscheidung treffen können. Martin, in deinem Leben gab es sicher eine Zeit, als du an den Weihnachtsmann und die Zahnfee geglaubt hast. Aber Im Laufe der Zeit sagte dir doch jemand, entschuldige, aber die Zahnfee ist in deinem Leben nicht wirklich relevant. Dann haben wir die Erkenntnis über die dringende Notwendigkeit, dass spirituelle und politische Führer zusammenarbeiten. Martin, kommen hier nicht Kirche und Staat zusammen? Ist das nicht das Malzeichen des Tieres?
Zu 100%.
Sind wir zu einem gemeinsamen Standpunkt gekommen und erklären das Folgende. Man kann nicht zu einem gemeinsamen Standpunkt kommen, wenn es um eine Lösung geht. Das ist unmöglich. Wir halten fest, dass Pluralismus in Bezug auf Unterschiede bei Hautfarbe, Geschlecht, Rasse, Sprache und Kultur Ausdruck der göttlichen Weisheit in der Schöpfung sind. Religiöse Vielfalt ist von Gott erlaubt und deshalb ist es jeglicher Zwang zu einer bestimmten Religion oder religiöser Lehre inakzeptabel. Was für eine schreckliche Verdrehung! Da wird den Tatsachen Unrecht getan. Gott lässt die Sünde zu. Deshalb müssen wir die Sünde tolerieren. Das wäre genau die gleiche Argumentation.
Genau so ist es. Die Formulierungen lassen es richtig und gut klingen, aber man muss es wirklich mit dem abgleichen, was die Bibel sagt.
Okay, warum lässt Gott denn Probleme unter den Geschlechtern zu? Schuf er sie nicht als Mann und Frau und sollte sie nicht einen Sinnes sein? Gab er nicht ganz bestimmte Anweisungen, wie sie ihr Leben organisieren sollten, um glücklich zu sein? Halten sich die Menschen daran oder verändern sie sie komplett?
Völlig verändert.
Drehte man es genau genommen nicht komplett um?
Ja.
Und dann wundern sie sich, warum sie Genderprobleme haben. Rasse ist das Lächerlichste überhaupt auf dieser Welt. Menschen religiös auf der Grundlage von Rasse zu trennen, ist lächerlich. Was ist mit Sprache? Wer war es denn, der die Sprache verwirrte?
Gott, er machte das.
Warum tat er es?
Wegen der Sündhaftigkeit der Menschen und weil sie wie Gott sein wollten.
Okay, sie waren also über die Sprache vereint und deshalb auch in Abfall vereint. Also verwirrte Gott in seiner Weisheit die Sprache, damit sie nicht länger vereint sein konnten. Und vielleicht würden sie ihm dann in ihren Anfechtungen und Schwierigkeiten suchen.
Was wir jetzt haben, ist genau genommen das Gleiche wie beim Turmbau zu Babel.
Ja.
Denn damals wurde Gott hinausgeworfen, und jetzt werfen sie Jesus wieder hinaus und versuchen so, ihre Einheit zu bekommen.
Man muss ihn dafür hinauswerfen. Was ist nun mit der Kultur? Sie alle sind Ausdruck von Gottes Weisheit bei der Schöpfung. Martin, frag dich selbst einmal, ob es am Anfang nicht auch schon so war.
Nein.
Nein. Religiöse Vielfalt ist von Gott erlaubt, so wie auch die Sünde von Gott erlaubt wird. Und deshalb ist jede Form von negativem Reden über Sünde, wenn ich das hier dafür einsetze, gemäß dem Papst nicht erlaubt. Und auch jegliche Form von negativem Reden über Religion wird von diesem Papst auch nicht erlaubt. Wir anerkennen die Wichtigkeit und den Wert des Dokuments über die Brüderlichkeit aller Menschen für Weltfrieden und das Zusammenleben zwischen dem Heiligen Stuhl und Al-Azhar al-Sharif, die von der UN-Vollversammlung mit der Resolution so und so angenommen wurden. Ist Kirche und Staat schon zusammen? Haben wir ein Bild? Ja, wir haben ein Bild. Lass uns jetzt zur Ansprache des Papstes gehen, damit Kritiker nicht sagen können, dass das alles Verschwörungsgeschwurbel ist. Der Vatikan selbst soll es zeigen. Und zwar direkt auf ihrer Website. Hier haben wir die Eröffnungssprache. Ist es nicht interessant, dass der Papst die Eröffnungssprache und die Schlussansprache hielt? Wer ist hier die Hauptperson?
Das ist wohl offensichtlich.
Alles klar. Hier haben wir die apostolische Reise seiner Heiligkeit Papst Franziskus nach Kasachstan, Eröffnung und Vollversammlung des 7. Kongresses der Führung der Weltreligionen und traditionellen Religionen, Ansprache seiner Heiligkeit, wie es auf Englisch heißt. Martin, lass uns nur einige Aussagen aus seiner Eröffnungsrede oder Schlussansprache betrachten. Und Lass uns dabei schauen, welche Gedankenwelt und Einstellung hier eingeführt wird. Er stellte fest, die Stunde ist gekommen, um aus jenem Fundamentalismus zu erwachen, der jedes Bekenntnis beschmutzt und zersetzt. Wir wissen, Martin, dass sein Glaubensbekenntnis immer ein Problem ist. Und auch wir haben ein Bekenntnis, doch unser Bekenntnis ist das Wort Gottes.
Ja.
Und speziell in unserer Denomination, zu der wir gehören, sagten die Pioniere schon von Anfang an, wir haben kein Glaubensbekenntnis außer der Bibel. Das ist unser Bekenntnis. Wenn man jetzt ein anderes Bekenntnis hat, wie zum Beispiel der Katholizismus, dessen Bekenntnis im Katechismus niedergeschrieben ist, so wie es auch bei mir als Kind im Religionsunterricht war, da wurde ich nie mit der Bibel konfrontiert, sondern ich musste nur das Bekenntnis lernen. Das war der Katechismus. Und der Katechismus steht im völligen Gegensatz zu meinem jetzigen Glaubensbekenntnis, nämlich der Bibel. Und so muss ich mal eine Entscheidung treffen, weil zwei Geisteshaltungen aufeinandertreffen. Ich nehme entweder dieses Bekenntnis an, nämlich die Bibel, oder den Katechismus, der menschliche Tradition ist. Jesus sagte, vergeblich, aber verkehren Sie mich, weil Sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Er sagte, dass Sie das Gebot Gottes um Ihre Überlieferung willen übertreten. Und genau das macht der Katholizismus, richtig?
Ja.
Du darfst also nichts gegen das Bekenntnis sagen. Sagte Jesus etwas gegen das
Oh,
Bekenntnis?
Oh, definitiv.
Kreuzigten Sie ihn als Konsequenz? Können Sie das Gleiche erwarten?
Ja, weil er das sagte.
Die Stunde ist gekommen, um das Herz rein und barmherzig zu machen. Aber es ist auch an der Zeit, jene Diskurse den Geschichtsbüchern zu überlassen, die hier und anderwo zu lang Misstrauen und Verachtung gegenüber der Religion gesät haben, so als sei sie ein destabilisierender Faktor in der modernen Gesellschaft. Er sagte hier mit anderen Worten, nehmen wir doch die Geschichtsbücher wie etwa De Origines, Geschichte der Reformation, und lasst uns auf den Abfallhaufen werfen. Oder Luthers Tischgespräche. Lass uns das verbrennen. Das sagt er doch damit.
Stimmt, aber nicht Ihre Geschichte.
Nein, Ihre Geschichte nicht.
Nein, nicht die katholische.
Lass uns das einfach unter Ablage 13 ablegen. Hierzulande ist das Erben eines jahrzehntelang aufgezwungenen staatlichen Atheismus wohlbekannt, jene bedrückende und erstickende Mentalität, bei der allein schon die Verwendung des Wortes Religion Verlegenheit hervorrief. In Wirklichkeit sind die Religionen nicht ein Problem, sondern Teil der Lösung für ein harmonischeres Zusammenleben. Deshalb brauchen wir die Religion, um auf den Durst der Welt nach Frieden zu antworten und auf den Durst nach dem Unendlichen, der im Herzen jedes Mannes und jeder Frau wohnt. Wir brauchen also Religion. Martin, wir brauchen Wahrheit.
Punkt.
Wahrheit wird dich frei machen.
So ist
es. Aber nicht die Religion.
Nein.
Religion kann sich auf taube Götzen gründen, die weder hören noch sprechen können. Eine wesentliche Voraussetzung für eine wahrhaft menschliche und ganzheitliche Entwicklung ist daher die Religionsfreiheit. Lass uns das noch einmal definieren, denn der Papst sagte ziemlich deutlich, dass Religionsfreiheit nur dann erlaubt ist, wenn sie dem Gemeinwohl unterworfen ist.
Ganz genau.
Brüder und Schwestern, wir sind freie Geschöpfe. Unser Schöpfer ist für uns zur Seite getreten, hat seine absolute Freiheit sozusagen eingeschränkt, um auch uns zu freien Geschöpfern zu machen. Wie können wir dann unsere Geschwister in seinem Namen zu etwas zwingen? Also ich habe in meinem ganzen Leben keinen verdrehteren Satz gehört als diesen.
Da stimme ich dir zu.
Jesus kam, um die Gefangenen zu befreien. Und zwar von Irrtum, Selbstgerechtigkeit und der Übertretung des göttlichen Gesetzes. Und er nimmt das alles mit offenen Armen an. In der Tat hat jeder Mensch das Recht, den eigenen Glauben öffentlich zu bezeugen. Richtig, das darf man machen. Das ist nicht problematisch. und als Angebot darzulegen, ohne ihn jemals anderen aufzuzwingen. Das ist die gute Praxis der Verkündigung, die sich von Proselytismus und Indoktrination unterscheidet, von denen sich alle fernhalten sollten. Martin, die Bibel zu lesen und sie jemandem zu erklären, ist eine Anordnung, es ist ein Gebot. Und hier ist seine Schlussansprache. Aber Terrorismus mit pseudo-religiösem Charakter, Extremismus, Radikalismus und Nationalismus. Ist es nicht interessant, dass er das auch noch hineinwirft?
Ja, vor allem, wenn wir diese neue Strömung des christlichen Nationalismus in Betracht ziehen.
In den Vereinigten Staaten?
Ja, in den USA.
Unter dem Deckmantel der Heiligkeit führen weiter zu Ängsten und Bedenken gegenüber der Religion. Deshalb war es gut, in diesen Tagen zusammenzukommen und die wahre und unverzichtbare Essenz der Religion neu zu bekräftigen. Martin, dieser Mann ist glücklich, Wahrheit und Irrtum in einer Organisation anzunehmen. Doch die Sache hat, wie ich denke, einen Haken. Sie haben die Wahrheit hinausgeworfen. Bei allen seinen Reden wurde kein einziges Mal, nicht einmal, der Name Jesus Christus erwähnt. Kannst du ohne Jesus Christus die Wahrheit und den Weg haben?
Nein.
Das ist eine Religion ohne Christus.
Und Brüderlichkeit geht auch nicht. Genau das ist Friede und Sicherheit, die sich auf eine Lüge gründen. Das hat keine belastbare Grundlage.
Genau im gleichen Monat, als sie dieses Treffen in Kasachstan hatten und alle das Dokument unterzeichneten, weist der Papst Franziskus die Institution des Vatikan an, bis zum 30. September alle Einlagen auf die Vatikanbank zu transferieren. Das ist interessant. Lass uns nur sagen, dass das interessant ist. Wir wollen auch keinerlei Vorhersagen machen.
Nein.
Aber es ist interessant.
Definitiv ist da irgendetwas.
Ja, irgendetwas braut sich auf. Papst Franziskus genehmigt das Abhören von Telefonen bei der Aufklärung des Finanzskandals. Er autorisierte das Abhören von Telefonen. Nixon wurde dafür angeklagt. Aber wenn es der Papst macht, akzeptiert das jeder. Dann ist es völlig in Ordnung. Anscheinend ist das neuerdings in Ordnung, denn es geschieht auch in den USA, auf allen Ebenen. Es gibt so viele Anklagen und Abhören von Telefonen, das scheint jetzt schon normal zu sein.
Ja.
Wenn man den Papst schon als wunderbar christliches Beispiel hat, was willst du dann erwarten?
Ja, und wenn man es sich ansieht, wartet er nicht einmal auf Richter. Auch wenn Richter das nicht erlauben, sagt er, fangt an.
Leg los, lasst uns einfach machen. Hier haben wir einen weiteren Artikel des Vatican News vom 31. August 2022. Der Papst sagt, heute erleben wir einen dritten Weltkrieg. Das ist doch interessant. Wir befinden uns in einem Krieg.
Und er sagt das nicht zum ersten Mal.
Nein.
Was für eine interessante Formulierung. Er spricht davon, dass wir uns schon in einem dritten Weltkrieg befinden. Es ist vielleicht noch kein physischer Krieg, aber ein Wirtschaftskrieg findet schon statt.
Sieh dir doch an, was in der Welt passiert. Die ganze Aufmerksamkeit der Welt ist auf nukleare Sachen und Drohungen von Putin fokussiert, dass er Atomwaffen gebrauchen wird. Jeder, der die Ukraine unterstützt und deshalb russische Soldaten bedroht, kann Vergeltung erwarten. Stimmt's? Und die versteckten Drohungen einer nuklearen Vergeltung? Die Welt schaut gebannt auf all diese Dinge und in der Zwischenzeit bauen sie ihre Strukturen auf.
Oder alles andere ist am Auseinanderfallen. Und weil jeder so auf den Krieg fokussiert ist, heißt es, oh, daran ist wahrscheinlich der Krieg schuld.
Ja, der Krieg ist an allem schuld. Gebete für die Ukraine. Papst Franziskus wandte seine Aufmerksamkeit dem gegenwärtigen in der Ukraine stattfindenden Krieg zu, wobei er bemerkte, dass wir heute einen dritten Weltkrieg erleben, einem der stückweise ausgetragen wird. Wir müssen also irgendwie in dieser Richtung auch zu einem Friedensabkommen kommen. in that direction. Die BBC am 23. September 2022. Krieg in der Ukraine. Die EU sagt, dass Putin mit den Nuklearwaffen nicht blufft. Die EU müsse Wladimir Putins Drohungen ernst nehmen. Dass er beim Konflikt in der Ukraine Nuklearwaffen verwenden könnte, sagte der EU-Außenbeauftragte. In einer der seltenen Ansprachen an die Nation hatte Putin kürzlich diese Worte gesagt, dass sein Land verschiedene Vernichtungswaffen habe und alle Mittel nutzen würde, die uns zur Verfügung stehen. Er fügte hinzu, ich bluffe nicht. Dann verkündigte er die Einberufung von 300.000 russischen Reservisten. Das ist also gerade dabei zu eskalieren. Und im Grunde steht die Welt schon an der Schwelle. Auf der einen Seite wird im religiösen Bereich von Friede, Friede gesprochen und auf der anderen Seite heißt es Krieg, Krieg. Klingt das nicht sehr nach der Bibel, die von Kriegsgerüchten, Kriegsgeschrei, Kriegen und so weiter spricht? Und sie rufen Friede, Friede? Dann fügst du der ganzen Mixtur noch das Klima bei. Martin, das ist wie ein Eintopf mit verschiedenen Zutaten und wir kochen uns ein Mahl, um es der Menschheit zu servieren. Leckere Häppchen.
Ja.
Lass uns noch einen neuen König hineinwerfen.
Ja.
Das wird wunderbar. Vor vielen Jahren sprachen wir von den teletransportablen, nachhaltigen Prinzen.
Ja.
Er war natürlich einer von ihnen.
Jetzt ist er ein teletransportabler, nachhaltiger König.
Ja, ein teletransportabler, nachhaltiger König, der ein Mantra und ein Musikinstrument hat, das er schon die ganze Zeit spielt.
Ja.
Vieles wurde schon über ihn und seine wirtschaftlichen Unternehmungen geschrieben. Und auch über seine Verbindung mit dem Weltwirtschaftsforum. Hier ist ein Artikel von Peter Dijkstra für Environmental Health News. Braucht Handeln für das Klima einen König? König Charles III. Lag beim Klimawandel schon seit Jahrzehnten richtig. Ebenso bei biologischer Landwirtschaft und der Biodiversität. Das Folgende schrieb er im April für Newsweek. Die Welt steht im Abgrund und wir brauchen die mobilisierende Dringlichkeit eines kriegsähnlichen Zustandes, wenn wir gewinnen sollen. Martin, befinden wir uns in einem Krieg?
Genau deshalb sagt der Papst, dass wir uns im Dritten Weltkrieg befinden. Und es ist nicht nur ein physischer Krieg.
Ach so. Wie lange tobt dieser Krieg schon?
Welcher?
Der Krieg zwischen Gut und Böse.
Ach so, der. Seit fast 6000 Jahren.
Ganz nah an den 6000 Jahren dran. Lass uns das nicht weiter vertiefen. Denn es könnte ziemlich schmerzhaft werden, wenn man in diese Richtung irgendwie tiefer geht. Lass uns also nur sagen, dass wir ziemlich nahe dran sind. Die Welt steht am Rande eines kriegsähnlichen Zustandes. Vielleicht sollten wir ein wenig zuhören. Heinrich VIII. Brachte einen 50 Jahre andauernden Prozess ins Rollen, der zum Verlassen des Katholizismus und der Gründung der Kirche von England führte. Es brauchte eine ganze Weile, um das rückgängig zu machen, stimmt's?
Ja, du meinst jetzt die 50 Jahre.
Ich meine dieses Verlassen der katholischen Kirche.
Es brauchte 50 Jahre, um herauszukommen.
Ja, 50 Jahre, um herauszukommen. Und dann kam die Oxford-Bewegung, um wieder zurückzukommen. Dann die ökumenische Bewegung, um es zu besiegeln. Und jetzt sind die Kinder zur Mutterhure zurückgekommen.
Ja, und wieder einmal sind die Dämonen zurück.
Wenn du das Haus leer gemacht hast, ist es nicht interessant, dass sie die Häuser buchstäblich leergefegt haben? Sie beförderten die Statuen hinaus, sie beförderten die Altäre hinaus. Es wurde alles etwas Wertloses hinausgeworfen, weil sie gemäß der Schrift wussten, dass es wertlos war. Und dann brachten sie durch die Oxford-Bewegung und den Verräter Newman alles wieder zurück und er wurde damit belohnt, dass er ein Kardinal und ein Heiliger wurde. Ist das nicht unglaublich?
Das zeigt dir doch, er wurde zum Heiligen. Sieben Dämonen sind zurück.
Sieben Dämonen, die schlimmer sind als der erste. Sind sie also zu einer Behausung der Dämonen geworden? Es war ein gutes, aber unvollkommenes Beispiel, dass ein britischer Monarch etwas festsetzte. Mein nicht ganz so ernst gemeinter Punkt ist folgender. Wenn Henry VIII. Wegen seiner Libido die Monarchie auf den Kopf stellen konnte, kann Charles sich doch auch über ein existenzielles Thema äußern. Ich weiß nicht, ob ich hier ein bisschen unartig sein darf, aber wenn wir ein wenig in Charles' Lebensgeschichte blicken, frage ich mich schon, ob die Libido bei seinen Entscheidungen auch eine Rolle gespielt haben könnte. Lassen wir es dabei. Es gibt einen wichtigen Punkt zu König Charles III. Historisch gesehen mussten die Könige und Königinnen Protestanten sein. Und sie wurden Verteidiger des Glaubens genannt.
Ja.
Nicht wahr? Prinz Charles war derjenige, der mit dieser Tradition brach. Er sagte, dass er nicht als Verteidiger des Glaubens bekannt werden möchte. Er möchte als Verteidiger des Glaubens im Allgemeinen bekannt werden.
Wow. Ja, ich erinnere mich. Man zeigte ihn, wie er buddhistische Kleidung trug.
Er trug buddhistische Kleidung, muslimische Kleidung. Er stellte sich als der große ökumenisch-religiöse Führer dar, der alle Religionen mit offenen Armen annimmt.
The great ecumenical religious leader that embraces all religion. He and Kazakh.
Er passt wunderbar zu Kasachstan.
Wow. Und er vertritt die protestantische Seite.
Und sie werden zu Babylon, alle zusammen in einem Haus der Dämonen und aller unreinen und verhassten Vögel. Sehen wir uns an, was seine Rolle war und wie er ins Thema von Kasachstan hineinpasst.
Heute sind wir alle gespannt, von seiner königlichen Hoheit etwas über seine Mission und seine zusammenhängendere und nachhaltigere Welt zu hören. Die Magna Carta legte 1215 die Grundlage für universale Menschenrechte. Eine von 4 Kopien wird in der Kathedrale zu Salisbury aufbewahrt. Es ist an der Zeit, universale Rechte nicht nur auf die Menschheit, sondern auch auf die Natur auszuweiten. Diese Abhängigkeit voneinander zwischen der Gesundheit der Menschen und der Gesundheit des Planeten wurde nie deutlicher als jetzt, wo wir ein neues Jahrzehnt beginnen. Es ist an der Zeit, sich auf die Zukunft zu fokussieren, die wir erreichen wollen. Ich starte Terra Carta mit dem Ziel, meine Initiative der nachhaltigen Märkte aufzubauen, als Grundlage eines Gesundheitsplans für Natur, Mensch und den Planeten. Vor mehr als 800 Jahren inspirierte die Magna Carta zu einem Glauben, dass Menschen fundamentale Rechte und Freiheiten haben. Während wir darum ringen, uns die nächsten 800 Jahre menschlichen Fortschritts vorzustellen, stehen die Grundrechte und der Wert der Natur im Zentrum der Terra Carta. Ich wende mich an die CEOs auf der ganzen Welt, sich zu engagieren und ihren Teil beizutragen, den globalen Wandel anzuführen, um uns eine Zukunft zu garantieren. Wir haben keine andere Wahl. Meine Glückwünsche zu Ihrem großen Erfolg bei Ihrem Kampf für die Umwelt.
Martin, die Könige der Welt werden ihre Macht dem Tier geben. Das kommt mir unerklärlicherweise in den Kopf.
Und er schließt die Kaufleute mit ein.
Und wir haben die ganze babylonische Verwirrung in einem Paket zusammen. Martin, die Bibel sagt das vorher. Warum nehmen die Leute es denn nicht zur Kenntnis? Martin, kann man dieses Klimathema auf die gleiche Stufe stellen? Er verglich es ja mit der Magna Carta und möchte jetzt ein Terra Carta. Das heißt, dass die Erde zur Stellung einer Gottheit erhöht werden muss.
Ja.
Das ist die Anbetung von Mutter Erde. Das ist Pantheismus. Das ist Heidentum in Reinkultur. Da ist kein Raum für Jesus Christus.
Nein.
Charles kann gar nicht der Verteidiger des Glaubens sein, weil er ihn gar nicht mehr hat. Er ist zum Verteidiger des Glaubens im Allgemeinen geworden. Alles ist erlaubt und er hat uns gesagt, was dieser Glaube ist. Heidentum und Pantheismus. Das ist sein Glaube.
Und macht der Papst das Gleiche?
Ganz genau das Gleiche. Er liebt Pachamama. Lass uns sehen, wie religiös das werden kann. Zum Berg Sinai zurückkehren. Ein prophetischer Ruf nach Klimagerechtigkeit, um eine Zeremonie der Buße am Sonntag, den 13. November 2022 auf dem Berg Sinai, parallel zur UN-Klimakonferenz COP27. Martin, kommen Kirche und Staat bei dieser Klimasache an Bord?
Immer mehr.
Und alles passiert 2022. Die haben es aber eilig.
Die letzten Ereignisse werden sich schnell ereignen.
Und wie schnell? Zwischen dem 6. und 18. November 2022 wird die UN-Klimakonferenz COP27 in Sharm el-Sheikh auf der Halbinsel Sinai in Ägypten stattfinden. Religiöse Gemeinschaften und religiöse Führer spielen eine Schlüsselrolle dabei, Klimawandel und Klimagerechtigkeit anzusprechen, die eine tiefgehende Transformation der Gesellschaft erfordern. Benötigt das einen Reset?
Einen großen Reset.
Sonntag, den 13. November, werden die religiösen Führer zum Berg Sinai zurückkehren. Ach, was für eine wunderschöne Numerologie. Einmal haben wir den verehrungswürdigen Tag der Sonne und wir haben den 13. Wie freimaurerisch. Ein Berg, dessen Andenken und Bedeutung im kollektiven Gedächtnis der Christenheit, des Judentums, des Islams und anderer als Ort der Offenbarung hoch aufragt. Das ist interessant. Es ist ein besonderer Ort, um sich zu Gott zu wenden und Gottes Botschaft zu empfangen. Martin, Gott gab seine Botschaft bereits. Er schrieb sie auf Stein nieder. Wenn du sie annehmen willst, nimm sie an. Es ist die Grundlage seiner Herrschaft im Himmel. Aber sie wollen jetzt neue Botschaften, nicht wahr?
Schau, das ist ein Problem. Gott ändert sich nie. Es ist unveränderlich und wurde auf Stein niedergeschrieben. Es wurde für uns in der Bibel niedergeschrieben.
Lass uns sehen, was diese Terroranbeter tun wollen. Es ist eine Rückkehr nach Sinai in gemeinschaftlicher Buße und Suche. Wir suchen nach einer neuen Version für die Menschheit. Die alte ist nicht gut genug, Martin.
Nein.
Und ihre bedrohte Existenz. Wir trachten auch danach, eine Botschaft über ein Leben und Gewohnheiten zu empfangen und zu verstärken, die das Leben nachhaltig bewahren und die die Menschheit heute hören muss. In diesem Geist werden die einzelnen Partner des Projekts die obersten religiösen Führer der großen Weltreligionen zusammenbringen, um sie auf den Berg Sinai zu versammeln, um an der allerersten Zeremonie der Klimabuße teilzunehmen und einen prophetischen interreligiösen Aufruf zum Handeln zu formulieren. Klimagerechtigkeit, 10 universale Gebote. 10 neue Gebote.
Also ich würde das im Bereich Gotteslästerung ansiedeln.
Nun, ich ziehe es vor, mich weiter an Gottes Gebote zu halten, Martin, die sie alle verändern oder völlig verworfen haben, wie es auch viele der Protestanten getan haben. Und als sie das Haus reinigten und all diese guten Sachen wegwarfen, bekamen sie 7 Dämonen, die schlimmer waren als der erste.
Ja, nimm nur dieses Szenario. Gott rief damals die Israeliten zum Berg, um diesen Bund mit ihm zu erhalten. Aber diese Leute gehen auf den Berg und fordern, welche 10 Gebote sie haben wollen.
Sie machen ihr eigenes Ding. Okay, wir haben uns eine Seite der Thematik angesehen. Genau genommen leben wir in unglaublich spannenden Zeiten. Weil man auf der einen Seite all das hat und auf der anderen Seite hat man in den USA diese Bewegung, die Religionen zurück ins Politische zu holen, und zwar in einem christlichen Setting. Und irgendwie wird das alles zusammengeworfen und in diesem Eintopf vermischt, den sie kochen. Bei der Situation in Amerika wird davon gesprochen, die Verfassung zu ändern. Es wird davon gesprochen, christliche Regeln und Leitsätze einzubringen. Aber wie wir schon gesehen haben, werden diese christlichen Regeln und Leitsätze keine biblischen sein. Es werden päpstliche sein. Es ist eine Täuschung in einer Täuschung. Dann braucht man natürlich die Verschmelzung der verschiedenen religiösen Systeme, des jüdischen und des christlichen, was sehr interessant wird. Lass uns einfach zuhören, was Jonathan Cain darüber zu sagen hat, wo wir uns im Strom der Zeit befinden und was sich nach seiner Überzeugung ereignen wird. Denke dabei auch daran, dass er sich selbst buchstäblich als Prophet einstuft. Denn er sagt ja ständig, dass Gott ihm etwas zeigt und er dann schreibt.
Ich fasse mich kurz und möchte Ihnen eine Vorstellung davon geben. Also vor dem Evangelium war die Welt voller Götter. Und die Bibel sagt, dass hinter den Göttern Geister stehen. Als der Messias kam, trieb er die Geister aus, weil er die Macht dazu hatte. Das Evangelium kam in die westliche Zivilisation, ins Römische Reich, und trieb buchstäblich die Götter aus, trieb die Geister aus. Der größte Exorzismus der Menschengeschichte. Wir leben in einer einzigartigen Zivilisation. Das macht sie einzigartig, aber wobei ich nicht auf das Wie eingehen möchte, aber der Messias Jesu gab uns eine Warnung. Er warnte, wenn wir uns jemals abkehren, wenn eine Zivilisation sich nach ihrer Reinigung von Gott abkehrt, den sie kennt, wenn sie sich vom Evangelium abkehrt, werden die Geister zurückkehren. Die Götter werden ins leere Haus zurückkehren. Genau davon werden wir jetzt zeugen. Seit den 1960ern, sehen Sie den Wendepunkt? Wir fingen an, Gott hinauszudrängen. Er wird nicht leer bleiben. Das Erstaunliche daran ist, dass die gleichen Götter, also die Geister in der Bibel, werden von diesen Göttern in der Bibel repräsentiert. Und mit Israels Fall sind sie ganz speziell in die Welt zurückgekommen, nach Amerika und zur westlichen Zivilisation. Landesweit? Das passiert gerade in Amerika. Wenn Sie sich ansehen, als Amerika anfing, sich abzukehren, der Westen anfing, sich abzukehren, da kamen all die besonderen Zeichen dieser konkreten Götter zurück. Wenn ich darüber spreche, werde ich auch sagen, welche Götter das sind. Die gleichen Götter, die es gab, als Israel sich abkehrte, kehrten zurück. Die gleichen Geister hier und jetzt in Amerika. Die ganze dunkle Trinität. Das sind einige. Zuerst einmal wissen Sie, der Erste in der Liste wird immer Baal genannt. Das bedeutet der Besitzer oder Meister, der Eigentümer. Und seine Mission in Israel war im Grunde, sie von Gott abzubringen. Er war der Andere, der Ersatzgott. Und es heißt, dass er sie Gott vergessen ließ. Und in Amerika geschieht das auch. Es heißt, er veranlasste sie, sich von den Geboten abzuwenden. So nahmen wir die 10 Gebote herunter, weg aus dem öffentlichen Raum. Genau wie Israel, genau dasselbe. Als Nächstes die Frau von Baal. Baal hatte eine Frau. In der kanaanitischen Mythologie war sie Ashtoreth. Man sieht sie in der Bibel auch als Asherah. Die Göttin war in Mesopotamien auch als Ishtar bekannt. Sie war die Göttin, die Oberste über sexuelle Unmoral. Schauen Sie genau, was passierte. In den 60ern gab es die Abkehr von Gott. Und was geschieht? Was würde man erwarten? Eine sexuelle Revolution. Und genau das passierte. Amerika wird durch die Sexualität immer heidnischer. Der Dritte, ich reiße das nur an, wurde der Zerstörer genannt. Der ließ Israel seine Kinder auf den Altären opfern. Ich denke, jeder ahnt schon, wohin das geht. Wir können darauf eingehen, aber da endet es dann.
Nun, Martin, er schreibt über die Rückkehr der Götter. Er stellt fest, dass diese Götter Dämonen waren, die durch das Christentum ausgetrieben wurden. Dann kehrten sie zurück. Wenn er sich die Geschichte doch umfassend betrachtet hätte, denn ganz so einfach war das nicht. Ja, Jesus brachte die Wahrheit und sie vertrieb die Dämonen aus den Einzelpersonen, die sich dafür entschieden, die Wahrheit anzunehmen. Aber diese Dämonen blieben bei den restlichen Menschen. Denn als die Menschheit das Christentum annahm, nahmen sie nicht das biblische Christentum an, sondern sie nahmen unter Konstantin ein falsches Christentum an.
Denn genau genommen war das nur eine Namensänderung der Dämonen.
Ja, und all die Gottheiten, die er ansprach, waren immer noch in der Kirche, aber jetzt eben in einer neuen Form. Die alten heidnischen Namen, die er erwähnt hatte, Asherah, Baal und so weiter, wurden durch Moderne ersetzt. Und all diese Dämonen wurden mit Heiligen ersetzt. So hat man statt der weiblichen Gottheit, wie Isis und so weiter, Maria an deren Stelle gesetzt. Anstelle all der anderen Formen dieser Gottheit hatte man die unterschiedlichen Heiligen eingesetzt. Und alle waren sie Mittler. Das Christentum war nie wirkliches Christentum, außer in den Bergen oder Höhlen. Während all das in der Welt passierte und all diese vielfältigen Religionen anfingen, sich zu bilden, wie etwa der Islam, ca. 600 nach Christus und so weiter, breiteten sich all diese Religionen aus. Und auch der Katholizismus breitete sich aus. Aber es war alles Heidentum. Alle waren eine Behausung von Dämonen.
Ja.
Sagen wir das doch frei heraus.
So ist es.
Der Protestantismus säuberte das ganze Haus. Der Protestantismus kam in die Vereinigten Staaten. Diesbezüglich hat er recht. Der Protestantismus säuberte das Haus und der Protestantismus erlaubte den Dämonen zurückzukommen, denn sie hielten nicht an dem fest, was sie ursprünglich glaubten. Jetzt sind sie in der ökumenischen Bewegung wieder mit dem Katholizismus zusammen.
Ganz genau.
Er sagt jetzt, dass die Dämonen zurück sind. Und so wie sie früher ihre Kinder dem Moloch darbrachten, hat man jetzt die Abtreibungssituation, in der Kinder dem Moloch dargebracht werden. Die sexuelle Revolution und all diese Dinge kamen zurück. Und jetzt schlägt er vor, dass man das Haus reinigt, um Gottes Gebote zurückzubringen.
He's now proposing that they clean the house and bring back the commandments of God.
Genauso wie es die anderen protestantischen Denominationen tun, die wir uns vorher schon angesehen hatten. Und das ist das Problem.
Aber wir wissen, dass ihr Zurückbringen der göttlichen Gebote nur eine weitere Verführung ist, die diese Leute leider nicht sehen.
Ja.
Die Gebote, die sie zurückbringen werden, werden die päpstlichen und nicht die Gebote der Bibel sein. Es ist eine doppelte Verblendung. Für die okkulte Welt gibt es eine andere täuschende Verblendung.
Ganz genau.
Man bereitet sich dort nämlich für die Externalisation der Hierarchie vor. Das bedeutet die Rückkehr der dämonischen Kräfte. Aber das kann man auch verdrehen, denn ihr Retter ist der Matreya. Ihr Retter ist ein Christus, es ist die Wiederkunft dieses Christus.
Ja.
Wenn man sich davon Bilder betrachtet, da denke ich an meine ziemlich alten Vorträge, die ich beispielsweise zur New Age-Bewegung gehalten hatte. Dort zeigte ich, wie diese dämonischen Wesen auf diesen Bildern aussehen. Und immer sehen die wie Jesus Christus aus. Wenn diese Dämonen sich manifestieren und der Matreya selbst sich manifestiert, kommen dessen Ansprachen vielleicht sogar im Fernsehen und er spricht vielleicht sogar vor der UNO oder bei einer religiösen Zusammenkunft. Wenn das alles passiert, wird er dort wie ein Engel des Lichts sein und die Leute auch in eine Richtung führen. Er wird sie zu den falschen Geboten führen.
Ganz genau.
Und er wird sagen, dass er das Gesetz verändert hat. Dann weiß man, dass er ein Lügner ist und die Wahrheit nicht in ihm ist. Dein Gott verändert sich nie.
Stimmt.
Schon Alice A. Bailey schrieb, der Verlag war Lucy's Trust. Ehedem Lucifer's Trust, doch der Name wurde geändert, damit es nicht so schlimm klingt. Sie schrieb, dass er zurückkommen würde, beziehungsweise diese Manifestation im Jahr 2025 beginnen würde. Ich hoffe, das tun sie, denn ich möchte nach Hause gehen.
All das baut sich immer mehr auf. Man sieht das Näherrücken in der Ökumene und diese Brüderlichkeitsgeschichte. Die Dämonen, oder wie er es nennt, die Götter kehren wirklich zurück.
Das stimmt.
Da könnte das hier Realität werden.
Was wird noch alles davon betroffen sein? Sie spricht Bildung, Religion und die Wirtschaft an, die sich bis 2025 ändern müssen. Martin, sehen wir das gerade?
Ja.
Denn auch der Teufel hat eine Agenda, stimmt's? Und das ist direkt von Lucifer, der diese Leute beeinflusst. Man hat all diese Webseiten, die wir bei anderen Gelegenheiten auch besprechen. Und alle konzentrieren sich auf dieses Jahr, 2025. In Erwartung eines großen globalen Wandels, der 2025 vor uns liegt, ist das also die Vorläuferphase. Wir steuern darauf zu. Es ist die große Initiation. Und die große Anrufung wird bei der Regierung der Welt und bei den Vereinten Nationen schon seit langer Zeit angestimmt. Sie bereiten sich auf dieses Kommen des Christus vor. Aber es wird der falsche Christi sein. Satan wird sich als Engel des Lichts präsentieren. Martin, ich möchte dich noch einmal fragen, wenn wir das alles zusammenpacken, was denkst du, wie nahe wir am Ende schon sind?
Nun, ich denke, das Datum hier zeigt uns doch eine ganze Menge. Nicht mehr lange.
Es muss vor der Tür stehen.
Ja, schon vor der Tür.
Und auch, wie sie ihre Agenda pushen.
Und es muss noch eine Zeit der Trübsal geben. Das muss man dann auch noch in Betracht ziehen.
Die Zeit der Trübsal wirkt und tut das, wenn diese dämonischen Kräfte sich manifestieren. Stimmt's? Martin, wir können also erwarten, dass ernste Zeiten vor uns liegen. Aber wenn ihr diese Dinge seht, richtet euch auf.
Erhebt eure Häupter.
Oh ja, und lasst uns das, was Johannes uns schreibt, auswendig lernen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich.
Glaubt an Gott.
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das sind wunderbare Verheißungen, Martin. Wir sind schon auf der Zielgeraden. Ich kann es nicht abwarten, dass das alles passiert, damit wir heimgehen können.
Da stimme ich dir zu 100% zu.
Lass uns beten. O lieber Vater im Himmel, was für gewaltige Ereignisse geschehen da vor unseren Augen. Und die Leute lassen sich durch Kriege, Kriegsgeschrei, Bedrohungen, Ängste und den Zusammenbruch der Banken und Wirtschaft und all diese Dinge ablenken, damit der Teufel seinen Plan umsetzen kann. Hilf uns, hinter die Kulissen zu blicken, unsere Häupter zu erheben und zu wissen, dass unser Erlöser nahe ist. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.